und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner, dies ist Episode Nummer 109, die zweite Episode im neuen Jahr 2026. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist es heute der 15.12.2025, wir sind also kurz vor Weihnachten. Und ich freue mich über meinen heutigen Gast und möchte ganz gerne über die Arbeit in den Schulen sprechen mit Liz Heid von Teach First Deutschland. Sie ist Geschäftsführerin und sitzt mir heute gegenüber hinter dem Mikrofon und ich bin hier in den Räumlichkeiten. Hallo Liz.
Hallo Marco, grüß dich.
Ich habe gelesen, steht auch im Internet, du bist Tochter einer Britin und eines Deutschen. Und hast schon als Kind in verschiedenen Ländern und Kulturen gelebt. Du wurdest in den USA geboren und bist in München, Singapur und Chicago zur Schule gegangen. Ist das richtig?
Ja, das stimmt so.
Okay. Ja. Wie unterscheiden sich diese Bildungssysteme im Vergleich zum Berliner Schulsystem? Das ist eine Riesenfrage, ich weiß.
Riesenfrage.
Such dir deinen Lieblingsaspekt raus.
Ach, ich glaube, was ich vor allem gelernt habe aus dieser Zeit in verschiedenen Bildungssystemen, ist, dass Bildungssysteme menschengemacht sind und veränderbar sind. Und das war für mich wirklich das Prägende, mehr als jetzt eine Unterschiede in der konkreten Ausgestaltung von Schule. Also okay. Entscheidend war wirklich so zu erleben, schon als Schülerin. Das ist ja jetzt hier, ich bin eingeschult worden in München, später war ich in Singapur, allerdings auf der deutschen Schule und dann in den USA, in Chicago, auf einer großen staatlichen Gesamtschule, okay. Mitten in Chicago, sehr divers. Und da dann einfach zu sehen, Schule kann ganz unterschiedlich gestaltet werden und das war für mich total wichtig. Ich glaube, wichtig war auch, der Wechsel von Singapur, deutsche Privatschule, schon auch sehr international, aber sehr privilegiert. Dann in die USA und das war eine Gesamtschule, ganz viele Kinder auch, ich sag's mal, aus ärmeren Hintergründen. Es war sehr gemischt, weiße, schwarze, Latino, asiatische Schülerinnen und Schüler. Und das hat mir auch wirklich die Augen geöffnet dafür, ja, für Bildungsungleichheit. Ich fand es total toll, mit ganz vielfältigen Schülerinnen und Schülern zusammen die Schule zu besuchen. Und das war schon auch ein Kontrast zu dem, was ich wahrscheinlich in Deutschland erlebt hätte, wo ich vermute mal, ich in einem Gymnasium gewesen wäre, mit ebenfalls privilegierten Kindern und ne, da war Chicago nochmal ganz anders, einfach so ein Zusammentreffen von ganz unterschiedlichen Milieus.
Wie war das in München? Weil immer wieder auch dieser Vergleich aufgemacht wird, das bayerische Schulsystem so als Vorzeigesystem vielleicht in Deutschland tatsächlich oder vermeintlich, weiß ich nicht.
Das ist schwer zu sagen. Ich war nur 2 Jahre in München auf der Grundschule. Mhm. Und das war in einem Vorort von München und also das war durchaus eine gute Zeit. Es war halt sehr, also dann doch so bayerisch-konservativ, 80er Jahre, Halbtagsgrundschule. Ich weiß noch, dass meine Mutter, die ja aus England kommt, schon damals gesagt hat, wie kann das sein, dass Kinder hier nur den halben Tag zur Schule gehen? Wie sollen Eltern okay. hier arbeiten? Mhm. Also das sind so Sachen, die mir in Erinnerung bleiben, auch aus der Zeit.
Ja. Das war, glaube ich, auch die Vorannahme, die Mama ist ja zu Hause, ne?
Das war die Vorannahme, total. Und da hat sich ja in Deutschland auch viel getan. Aber vielleicht der Grundgedanke ist ja schon noch hier, ne, dass die Eltern, ist schon noch da in Deutschland, dass Eltern einfach viel beitragen sollen zur Bildung ihrer Kinder. Und ich will Eltern da ja auch nicht rausnehmen, aber was einfach klar ist, ist, dass ne, auch Eltern, die ärmer sind, die migrantisch sind, dieses Schulsystem nicht so gut navigieren können. Und ne, meine Mutter hat das ganz gut geschafft, aber da habe ich auch gemerkt, ne, da war einfach eine Sprachbarriere. Sie hat das System nicht ganz so gut verstanden.
Ja. Das höre ich tatsächlich auch immer wieder, dass für Menschen, die aus dem Ausland kommen, das deutsche Schulsystem extrem undurchsichtig ist.
Ja. Ja, das war absolut so. Ja. Und ich meine, meine Eltern haben mich einfach früh schon sensibilisiert für, ich würde sagen, auch so die Schwächen des deutschen Schulsystems. Mein Vater kommt aus so einer Bildungsaufsteigerfamilie aus dem Schwarzwald und war der allererste in seiner Familie, der Volksschule, dann Abitur gemacht hat, studiert hat. Und das war so ganz klassisch, dass eine Volksschullehrerin dann zu den Großeltern gegangen ist, also zu seinen Eltern und gesagt hat, ah, der Junge ist klug, der sollte eigentlich aufs Gymnasium, weil das gar nicht vorstellbar war in der Lebenswelt der Großeltern. Und dann kam er da auf das Gymnasium, es war ein Internat, als Tagesschüler und hat da so seinen Weg gemacht und gleichzeitig war der mit ganz viel auch Vorurteilen konfrontiert. Also er hatte diese eine Lehrerin, die ihn viel gefördert hat in der Volksschule und dann im Gymnasium hieß es dann zum Beispiel, ach, ihr Kinder aus dem Dorf, ihr lernt ja nie Deutsch. Und das war dann für ihn, er war später Leiter des Goethe-Instituts. Das ist der Grund, warum ich so viel im Ausland war. Und das hat er die Geschichte immer viel mit Genugtuung erzählt, dass er dann später international die deutsche Sprache und Kultur vertreten hat. Und ein Lehrer mal zu ihm gesagt hat, du sprichst ja nie Hochdeutsch.
Das ist aber auch gemein ein bisschen, oder?
Ja. Hat man immer mal gesagt. Eieieiei. Aber ich glaube, ich will sagen, es gibt solche und solche Lehrer, das wissen wir alle. Solche, die einen fördern und solche, die einen so klein machen. Und ja.
Es ist halt einfach oft auch sehr, ja genau, sehr lehrkraftabhängig. Ne? Also das ist halt, was ich halt sehr bemängle an unserem Schulsystem, dass es halt sehr davon abhängt, an welcher Schule ich bin und welche Lehrkräfte ich habe. Ob ich einen Bildungserfolg generieren kann.
Ja. Ja, ich glaube, das ist überall so. Und dann ist aber die Frage, wie bringen wir mehr richtig gute Lehrkräfte in den Beruf und wie schaffen wir auch die Rahmenbedingungen, dass die erfolgreich sind und motiviert bleiben? Weil ich glaube, es gibt fast keine Lehrer, die in den Beruf starten, deren Zielsetzung es ist, jetzt Schülerinnen und Schüler klein zu machen. Aber ich glaube, dass manchmal auch die Rahmenbedingungen dazu führen, dass Lehrkräfte zynisch werden oder ausbrennen, nicht mehr können.
Also das hat, was ich auch wahrnehme, einfach so eine wirklich krasse Gefahr von Ausbrennen.
Ja.
Also wie du gerade beschrieben hast. Ne? Also auch die Lehrerarbeitszeit ist ja eigentlich absurd. Also wenn man sich vorstellt, okay, ne, jeder hat irgendwie so sein Stundendeputat und dann kommen irgendwie noch die Korrekturen mit dazu und die Vorbereitung und die Nachbereitung und Elterngespräch und Schülergespräch und dann irgendwie noch die ganzen anderen Sachen mit drumherum. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute irgendwann auch erschöpft sind. So. Was ist Bildung?
Was ist Bildung?
Bildung? Lass uns mal über einen Bildungsbegriff sprechen.
Total gerne, leichte Frage.
Nee, die ist nicht leicht und ist auch sehr offen, bewusst offen formuliert.
Ach, es ist so vieles. Ne? Also ich bin ja zu diesem Thema gekommen, ganz ursprünglich, das war so 2001, war ich wieder in Deutschland, habe studiert. Das war so die Zeit von dem PISA-Schock. Und als plötzlich allen in Deutschland bewusst wurde, unser Bildungssystem ist nicht so gut, wie wir immer gedacht haben. Und das fand ich dann erschreckend, auch besorgniserregend und gleichzeitig interessant, weil ich ja diese unterschiedlichen Erfahrungen gemacht hatte. Ne, und bei PISA schaut man dann auf eine Mathe, Lesekompetenzen und die ich wichtig finde und ich glaube, auf die wir auch einen größeren Fokus legen sollten. Der Trend geht ja auch dahin mit so datengeschützter Schule- und Unterrichtsentwicklung. Aber Bildung ist natürlich noch viel mehr. Ne? Es sind Zukunftskompetenzen wirklich auch für sich selbst herauszuarbeiten, was sind meine Stärken, wie möchte ich mein Leben gestalten. Es ist auch eine Frage von unsere Demokratie verstehen, daran teilhaben zu wollen. Bei Teach First machen wir auch viel Richtung Demokratiebildung. Ja, sich weiterentwickeln, lernen wollen.
Okay. Lass uns mal ein bisschen was Geerdeteres nochmal aufgreifen. Was ist eigentlich Teach First? Was macht ihr?
Ja, ich mache nochmal einen Schritt zurück, so zur Gründung. Ich habe ja gerade erzählt, so 2001 PISA-Schock, dann kam auch die Zeit Rütli-Schule, ganz viel in den Medien. Und Bildung und das Thema Bildungsungerechtigkeit war in aller Munde. Und dann haben Freunde von mir und ich, wir haben so gemeinsam überlegt, was können wir eigentlich tun? Und wir kannten aus Großbritannien und aus den USA dieses Modell Teach for America, Teach First in Großbritannien und fanden das einfach spannend. Und der Grundgedanke von Wendy Kopp, die Gründerin war von Teach for America, war, dass sie gesagt hat, was wäre eigentlich, wenn wir richtig gute Hochschulabsolventen genauso stark für die Arbeit an Schulen in herausfordernder Lage umwerben würden, wie das aktuell passiert für McKinsey, Goldman Sachs und Co. Also Wendy Kopp hat einfach gesehen, diese Top-Unternehmen-Beratungen versuchen so stark, Leute für diese Jobs zu gewinnen und es gibt eigentlich nichts Vergleichbares für diese große Herausforderung Bildungsgerechtigkeit. Und Wendy Kopp hat dann in den USA, es war Anfang der 90er Jahre, Teach for America gegründet mit genau diesem Anspruch und auch ein bisschen angelehnt an die Programme, sage ich mal, von Unternehmensberatungen und hat gesagt, ne, wir rekrutieren Top-Absolventinnen, Young Professionals aller Fachrichtungen und gewinnen die für einen zweijährigen Einsatz als Lehrkraft in Schule in herausfordernder Lage. Wir begleiten das durch eine Qualifizierung, durch ein Leadership-Programm und die Zielsetzung ist, durchaus einen Teil der Teilnehmenden zu halten im Lehrerberuf über Querseiteneinstiegsprogramme, aber das andere geprägt von dieser Erfahrung dann in Politik gehen, in NGOs, vielleicht auch in die Wirtschaft und sich aus diesen Positionen heraus für Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Und das fanden wir spannend und haben gesagt, warum gibt es eigentlich nicht was Ähnliches in Deutschland? Das war 2007 und haben gesagt, lass mal probieren, ob wir das an den Start kriegen können. Und sind dann 2009 gestartet, da war ich mit dabei im Gründungsteam und auch in den ersten Jahren im Aufbau und haben das auf den deutschen Kontext auch transferiert und sind damals gestartet, 2009 in Berlin, also Berlin auch schon immer dabei, in Hamburg, in Nordrhein-Westfalen und das war einfach eine super spannende Zeit und haben auch Anpassungen vorgenommen im Vergleich zu den USA. Also eine große Anpassung damals war, dass wir die Fellows nicht als Lehrkräfte eingesetzt haben, sondern als Ergänzungskräfte. Das hatte viel damit zu tun, dass es in Deutschland eigentlich so Seiteneinstiegsprogramme noch nicht gab. Der Weg in den Lehrerberuf ist ganz stark geregelt und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir andocken? Und sind trotzdem einfach an den Start gegangen und der Grundgedanke, bleibt, also das war ja auch deine Eingangsfrage, ne? Was macht Teach First? Wir machen Recruiting, also wir sprechen auch ganz gezielt Talente an im Studium, auch danach, die sonst nicht an Schule gehen würden und nicht an Schule in herausfordernder Lage und qualifizieren und begleiten die dann. Wir machen vor dem Einsatz eine Akademie, wir machen während des Schuleinsatzes Coaching, Feedback und die sind da zwei Jahre tätig an Schulen, im Unterricht, im Ganztag. Da haben wir unterschiedliche Einsatzprofile, damit die Schülerinnen und Schüler gezielt fördern, vor allem an Übergängen und ne, sowohl den Schülerinnen und Schülern was mitgeben, der Schule, Kollegium, aber auch selbst geprägt sind von dieser Erfahrung, also diese Erfahrung auch mit sich tragen. Mhm.
Mit Übergängen meinst du jetzt den Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule oder von der Sek 1 zur Sek 2?
Genau, ja, da lag jetzt in den letzten, ich sag mal wirklich irgendwie 15 Jahren ein starker Fokus drauf, Fellows so einzusetzen, dass sie vor allem dort Schülerinnen und Schüler fördern, weil das ja dann auch oft so die Wege sind oder ja, die Schneisen für Bildungsgerechtigkeit, sag ich mal.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast es ja gerade angeschnitten schon. Der Weg zum Lehrkräfteberuf ist in Deutschland ziemlich stark geregelt.
Ja.
Sehr, sehr reglementiert.
Ja.
Mit welchem Profil kommt man in eine Schule rein als externer Dienstleister in dem Moment? Mit der Aussage, wir möchten hier an dieser Stelle beispielsweise bei den Übergängen unterstützen. Also was für Aufgaben sind es dann, die ihr übernehmt?
Ja, also im Unterricht, ich spreche gerade so von dem Einsatzprofil von Fellows der letzten 15 Jahre und will anmerken, dass wir gerade dabei sind, das auch anzupassen. Und in den letzten 15 Jahren war das dann teilweise ein Unterricht, ein Teilungsunterricht, Kleingruppen. Die Fellows arbeiten da mit Fokusschülerinnen, die sie besonders fördern und begleiten und dann eben auch im Ganztag mit Projekten.
Ja. Also Schülerinnen und Schüler, wo ihr merkt, okay, da ist Potenzial hinter, die wollen wir uns nochmal gezielt fördern.
Ich glaube in beide Richtungen, also sowohl Schülerinnen und Schüler, die ein besonderes Potenzial haben und ne, profitieren könnten von der zusätzlichen Förderung, als auch solche, die ein besonderes Risiko einfach auch haben. Ich war vor 2 Wochen mit einem Fellow im Austausch und auch Schülerinnen und Schüler von ihm und der hat da auch so eine kleine Gruppe, die von relativ frisch zugewanderten Schülerinnen und Schülern, die das jetzt nicht in Berlin, sondern in Nordrhein-Westfalen an der Realschule sind und einfach richtig das Potenzial haben, auch Richtung Abitur zu gehen und gleichzeitig natürlich auch noch Sprachschwierigkeiten und Co. und wo so diese zusätzliche Unterstützung auch unglaublich hilfreich ist, um diesen Schülern neue Perspektiven zu öffnen und das hinzukriegen, dass sie unser komplexes Bildungssystem auch so navigieren. Mhm. Ja.
Wie kommt ihr an eure Fellows? Also du hast ja gesagt, es sind Leute, die also Potenziale im Studium oder ja. Potentials im Studium,
ja.
Die sich vielleicht nicht im ersten Moment für den Lehrkräfteberuf entscheiden würden oder ganz in eine ganz andere Richtung gehen wollen eigentlich. Womit gewinnt ihr die?
Ja, also im Recruiting machen wir eine Mischung aus Offline und Online und haben eine Online-Kampagne und dann gehen wir ganz gezielt auf bestimmte Segmente an Talenten, wo wir sagen, die bringen einen Leistungsgestaltungswillen mit und jetzt Beispiele wären Begabtenförderungswerke von der Studienstiftung, von den politischen Parteien. Wir gehen gezielt auf migrantische Communities zu, Arbeiterkind, also auch so Bildungsaussteiger, weil wir auch in der Fellowschaft eine gute Durchmischung haben wollen. Und ich glaube, so die gemeinsame Wertebasis von allen Fellows ist, ja, dieser Wunsch, wirklich was zu verändern im Schulsystem, mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Ne, und dann haben wir einen mehrstufigen Auswahlprozess, wo wir die Eignung nochmal prüfen. Da schauen wir vor allem auch auf Themen wie eine Reflexion und Lernfähigkeit, also was wir einfach merken im Schuleinsatz, ist, dass die erfolgreichsten Fellows die sind, denen man gut Feedback geben kann und die das auch aufnehmen und sich weiterentwickeln. Also diese Art von Professionalität, natürlich auch eine Empathie, Perspektivübernahme, das sind so Themen, dass wir halt schauen, jenseits des Fachlichen, ist diese Person gut geeignet. Um diese Tätigkeit, eine Tätigkeit als Fellow, aber ich sag mal auch weitergedacht, um eine gute Lehrkraft zu sein. Und ich glaube, dass das auch wirklich was ist, was uns unterscheidet oder ich sag mal wirklich, wo wir stärker sind als die staatlichen Zugangswege. Da wird ja sehr viel geschaut, ne, auf was hat jemand studiert, mhm, und eigentlich gar nicht geschaut auf Kompetenzen und Eignung.
Okay.
Ja.
Okay.
Und also vielleicht, das klingt jetzt alles so ein bisschen abstrakt und um das ein bisschen mit auch Leben zu füllen oder auch so zu Personen, weil deine Frage war, ne, wie gelingt es uns, Leute zu gewinnen oder was sind das auch für Leute? Wir hatten vor dem Interview auch kurz gesprochen zu Maja Lasic, die eine Fellow ist von uns aus dem allerersten Jahrgang. Die war ja bei dir auch Podcast-Gast. Und ich glaube, Maja ist einfach ein schönes Beispiel davon, wen wir gewinnen wollen und wie wir uns Wirkungen vorstellen. Maja, die auch als Kind nach Deutschland gekommen ist, dann wirklich einen ganz tollen Bildungsweg hinter sich hatte, die ist Biochemikerin, promoviert. Maja erzählt auch, ne, die war auf so einem Karriere-Nachwuchstrack im Konzern und hat eigentlich gedacht, ne, sie macht so eine Konzernkarriere und hat dann von Teach First gehört und hat gedacht, oh, eigentlich ist es genau das, was ich irgendwie machen will, zumindest erstmal 2 Jahre, und war dann 2 Jahre als Fellow an der Sekundarschule im Wedding. Und das hat sie ja so sehr geprägt, dass sie gesagt hat, sie widmet jetzt ihr berufliches Leben diesem Thema und ist dann in die Politik gegangen, Mitglied des Abgeordnetenhauses, jetzt bildungspolitische Sprecherin in den beruflichen Lücken, sage ich es mal, weil sie hat sie ja dann auch Seiteneinstieg gemacht als Lehrkraft. Und das finde ich einfach so cool zu sehen, wie das Programm wirkt.
Aber eure Fellows, also ihr nennt sie Fellows,
ja.
Woher kommt der Begriff?
Der Fellow-Begriff, den haben wir uns abgeschaut tatsächlich, ich glaube, aus den Einstiegsprogramm bei einer Unternehmensberatung. Weil so ein bisschen der Grundgedanke war im Recruiting, ne, so ne, in den Banken oder auch in Konzernen, da gibt es ja oft so Nachwuchsprogramme. Einstiegsprogramme sind auch zweijährige Programme, verbunden mit einem Leadership-Programm. Und haben einfach überlegt, so, ne, wie machen wir was Vergleichbares? Mhm. Aber halt nicht, wo es nicht darum geht, weiß nicht, Unternehmen zu optimieren oder nicht, was Beratungen und Investmentbanken alles so machen, sondern wo es halt wirklich um was Wichtiges geht, ne? Also um eine der entscheidendsten Fragen.
Bildung. Diese Fellowships sind bei euch immer auf 2 Jahre begrenzt, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Warum? Also man könnte auch sagen, man bietet das unbefristet an oder länger oder kürzer. Warum sind es 2 Jahre?
Also wir sind überzeugt, dass es die 2 Jahre braucht, um zu beginnen, wirkungsvoll zu sein an Schule. Mhm. Ne, also wir bereiten die Fellows schon auch gut vor, dass die schon ab Tag 1 an Schule gut arbeiten können. Aber wir merken, ne, in Jahr 2 ist dann auch eine Routine da, die einfach noch mal viel mehr Wirkung entfaltet. Ne, es ist auch ein zeitlich begrenztes Programm, weil wir diese 2 Jahre eben verbinden mit einem sehr intensiven Leadership-Programm. Mhm. Also da gibt es dann Fortbildungen, die Fellows werden besucht, hospitiert von unseren Trainern, kriegen Feedback, werden in ihrer Weiterentwicklung unterstützt, ne, und das können wir natürlich nur zeitlich begrenzt ermöglichen. Aber gleichzeitig, ne, es geht auch über die 2 Jahre hinaus. Wir haben jetzt eine sehr starke Alumni-Community, über 1000 Alumni, die immer mehr auch über Seiten- und Quereinstieg in Schule verbleiben, unmittelbar als Schulleitungen. Wir haben die, als Lehrkräfte, wir haben die ersten Schulleitungen auch. Ne, auch Alumni, die jetzt in der Bildungsverwaltung sind, ganz viele in NGOs und Stiftungen. Und die Community ist nach wie vor total stark und eng miteinander vernetzt.
Okay. Du hattest jetzt schon ein paar Mal den Begriff Schulen in herausfordernder Lage. Das ist ja so euer Kerngeschäft, wenn man es so vielleicht nennen kann. Warum, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen anskizziert, aber ich würde es ganz gerne mal ein bisschen expliziter besprechen. Warum ausgerechnet diese Schulen?
Ich würde sagen, es sind die Schulen, in denen sich so viel über also entscheidet zum Thema Bildungsungerechtigkeit. Ne? Wenn wir uns anschauen, so Themen wie 8-9% der Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss, dann ist es in der Regel an diesen Schulen. Also da kann man besonders viel bewegen. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Und ich arbeite jetzt seit 15 Jahren in unterschiedlichen Rollen auch mit solchen Schulen zusammen und erlebe einfach, dass das die Schulen sind, die besonders viel Unterstützung benötigen. Und ja, da würde ich gerne auch ansetzen. Und vielleicht so ein dritter Gedanke dazu ist, was wir einfach erleben und was mir Fellows zurückspiegeln, ist, das sind die Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler besonders gefährdet sind. Und gleichzeitig sind die Schülerinnen und Schüler dort kein bisschen weniger intelligent als Schüler auch an einem gut situierten Gymnasium. Ich denke gerade an eine Alumna, die Caroline Saint-Ange, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist auch so Bildungsinfluencerin, relativ aktiv auf Instagram. Und die war 2 Jahre auch an der Sekundarschule im Wedding und die hatte vorher schon ganz viel Nachhilfe gegeben in Mathematik in München. Die Caroline erzählt einfach, dass ihr Erleben war, dass die Schülerinnen und Schüler in Berlin an der Sekundarschule, mit denen sie gearbeitet hat, sie sagt, die sind nicht weniger intelligent. Die sind genauso begabt wie die Gymnasialschüler aus München, die bei ihr zur Nachhilfe waren. Der Unterschied ist einfach, dass unser System ganz unterschiedliche Chancen schafft für diese Schüler. Und das finde ich so wichtig, dass sie diese Erkenntnis auch hatte, weil ich glaube, dass in großen Teilen unserer Gesellschaft oder gerade auch bei den privilegierteren Leuten man halt denkt, das sind halt Schüler, das klappt halt einfach nicht, weil, überspitzt gesagt, die nicht klug genug sind, die sind zu dumm. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass Fellows auch die Erfahrung machen, wie viel Potenzial in Schülerinnen und Schülern, an Schulen in herausfordernder Lage steckt. Und so dieser Glaube an diese Schülerinnen und der Wunsch dann auch, unser Schulsystem so zu verändern, dass wir jedem Kind an dieser Schule auch die Möglichkeit geben, die es verdient.
Das ist, wenn ich eine kurze persönliche Anekdote mit reinbringen kann. Ich bin ja auch Elternvertreter. Und da habe ich diese Diskussion immer oder relativ häufig über die Frage, was müssen Eltern leisten?
Ja.
In Bezug auf die Bildungskarriere ihrer Kinder in der Schule? Und was ist die Aufgabe von Schule? Und da habe ich den Eindruck, da gibt es natürlich auch viele Schattierungen dazwischen, aber wenn ich die Enden dieser Diskussion nehme, gibt es die einen, die sagen, die Eltern müssen natürlich die Basis zu Hause legen. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, wie gesagt, da gibt es ganz viele Schattierungen dazwischen, die sagt, nein, die Schule muss das alles können. So. Und in dem Moment, wo man, da tendiere ich halt auch eher hin zu sagen, die Schule muss eigentlich ganz viel selber auch an Basis legen, was man halt nicht von den Elternhäusern erwarten kann, nehme ich wahr, komme ich regelmäßig in so eine Rechtfertigungshaltung oder fühle mich in so eine Rechtfertigungsposition gedrängt von wegen, aber warum habt ihr denn dann Kinder bekommen? So, ja. Und das habe ich den Eindruck, auch sehr deutsch vielleicht. Irgendwie so, also ich habe das Gefühl, in anderen Ländern geht man damit vielleicht ein bisschen entspannter um, weil man so dieses Thema Bildung bei Kindern einfach mehr als öffentliche Aufgabe versteht.
Ja.
Und das geht auch, also wenn ich jetzt vielleicht für mich die Frage beantworten kann nochmal, natürlich geht es nicht darum zu sagen, die Eltern sollen sich aus ihrer Verantwortung für ihre Kinder nehmen. Aber wenn wir einfach wissen, das ist halt extrem abhängig davon, ob ein Kind einen Erfolg in der Schule hat oder nicht, ist extrem abhängig davon, aus welchem Elternhaus es kommt. Dann haben wir ja offensichtlich irgendwo einen Nachholbedarf, wenn wir das Ziel haben, alle Kinder zu einem Abschluss zu bringen.
Ja.
So, und der kann ja nicht sein, wir geben den Eltern noch mehr Verantwortung.
Ja, total. Also ich verstehe auch so, Eltern, wir sollten Eltern nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich verstehe auch die Sorge von Schulen, von sie müssen jetzt alle gesellschaftlichen Probleme lösen, was ja auch eine Überforderung ist.
Wobei sie das ja sowieso müssen.
Und
also
ja,
sie müssen ja mit allen Problemen umgehen.
Ja, also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, eine gesamtgesellschaftlich, also es muss doch unser Anspruch sein, dass jedes Kind in unseren Schulen richtig gut gefördert wird. Ne? Und auch das Kind, was einfach richtig Pech hatte vielleicht bei den Eltern. Und oft ist es ja gar nicht Pech, sondern es sind dann Lehrer, ne, Eltern, die die Sprache nicht sprechen und das Schulsystem nicht verstehen oder zwei Jobs arbeiten oder ne, vielleicht auch arbeitslos sind und was das auch alles mit einem macht. Und ich glaube, wir müssen einfach sagen, na, ganz unabhängig davon, was das Elternhaus bieten kann, müssen wir diesem Kind richtig gute Chancen bieten und es unterstützen. Und ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie was Deutsches ist, dass wir das nicht sehen. Ich merke einfach, für mich ist das so klar. Und es schmerzt mich, dass das nicht gesehen wird. Ja, ne, da kann man jetzt irgendwie demografisch, also kann argumentieren, ne, wir können es uns nicht anders leisten in Deutschland, alternde Gesellschaft, jedes Kind ist kostbar und das stimmt alles auf so einer ökonomischen, volkswirtschaftlichen Ebene. Ich finde es auch total relevant und dann merke ich so auf einer Werteebene, das Werteargument spricht mich viel mehr an. Ja. Und dann denke ich eben an die Schülerinnen und Schüler auch, mit denen ich vor 2 Wochen im Kontakt war. Übrigens, das waren Schülerinnen und Schüler, die wir zu einem Event mit der Studienstiftung des Deutschen Volkes gebracht haben. Da machen wir eben auch Recruiting. Wir wollen Studienstiftler, also auch wirklich sehr talentierte, begabte Studierende davon überzeugen, macht 2 Jahre Teach First. Und das war ein Event, da haben wir dann ganz bewusst auch Schülerinnen und Schüler von den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, dahin gebracht. Und da haben wir Workshops gemacht und die Schüler haben dann den Stipendiaten Feedback gegeben. Cool. Das war richtig cool, also auch für die Schüler eine Möglichkeit, Rückmeldung zu geben. Und gleichzeitig auch cool, weil wir da einfach Welten zusammengebracht haben.
Ja. Ich finde so eine Rückmeldung Sachen eigentlich immer cool. Also ich finde das auch für Kinder eine tolle Sache oder für Jugendliche. Mal selber da eine Rückmeldung zu geben zu können. Wir sprechen immer von schulischer Demokratie.
Ja.
Aber wenn es dann mal konkret wird, so wo hat man dann als Jugendlicher oder als Kind mal die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen oder irgendwie in der Richtung. Finde ich immer gut so. Ne?
Ja. Ja, ich glaube, da könnten wir so viel mehr machen. Also Schüler mit einbeziehen, dass sie Feedback geben. Wir versuchen es auch zu machen im Fellow-Programm, Schüler Fellows Feedback geben. Weil ich glaube, die Fähigkeit, Feedback anzunehmen, sich selbst weiterzuentwickeln, das ist halt Professionalität. Und wir haben vorhin gesprochen über so diese engen Zugangswege in den Lehrerberuf in Deutschland. Und ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass wir in Deutschland eine Professionalität definieren als, was hast du studiert? Und spezifischer, ne, für den Lehrerberuf sind es dann auch die 2 Fächer, die unterrichtsrelevant sind. Und daraus entstehen eben diese formalen Hürden, die wir auch erleben bei Fellows, die Lehrkräfte werden wollen. Ne, statt dass man auch mehr darauf schaut, ne, was sind die Kompetenzen, ist jemand Feedback, kann jemand Feedback annehmen, kann er sich weiterentwickeln, weil aus unserer Erfahrung sagt der Studienhintergrund eben relativ wenig darüber hinaus, ob jemand dann eine gute Lehrkraft ist, besonders an Schulen in herausfordernder Lage.
Ich finde es auch tatsächlich interessant, das ist wie so mein persönlicher Eindruck auch, der auch, glaube ich, nicht nur exklusiv mir gehört, aber mich wundert es immer wieder, wenn wir über das Lehramt sprechen, beziehungsweise über den Studiengang oder das Studium zum Lehramt, da wurde halt ganz viel Fach studiert, sage ich es jetzt einfach mal.
Ja.
Und irgendwann macht man ein Referendariat. So, wenn aber das Fachstudium eigentlich schon fast gelaufen ist, dann fängt man an, quasi mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Wo ich mich halt manchmal wundere, dass man damit nicht viel, viel früher anfängt und nicht schon in die Vorauswahl oder in die Zulassung zum Studium mit einbaut. Zu sagen, wie kann die Person mit Kindern eigentlich?
Absolut. Also ich fände es total interessant, auch in die Zulassung für das Lehramtsstudium sowas schon einzubauen. Und gleichzeitig glaube ich, dass das, was wir eigentlich brauchen in Deutschland, und das System entwickelt sich ja auch dahin, ist, dass es einfach mehrere Wege in den Lehrerberuf gibt. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir davon ausgehen, wenn der einzige Weg in den Lehrerberuf der ist, ich habe Abitur, bin 18, 19 und dann entscheide ich mich, Lehrer zu werden, dann verlieren wir einfach unglaublich viele Leute, die total talentierte Lehrkräfte wären. Und ich glaube, das Angebot, ne, was wir auch machen mit den Seiteneinstiegsprogrammen, auch mit Teach First, ist zu sagen, auch nach dem Studium oder vielleicht auch nach 5 bis 10 Jahren eine Berufserfahrung wird es Leute geben, die kann man für diesen Beruf begeistern. Und lass uns doch Wege finden, ne, die haben wir ja auch schon, wie wir die dort eine Talente identifizieren und die dann entsprechend nachqualifizieren on the job. Mhm.
Ja. Wo siehst du die größten Hürden eigentlich, also in diesem Querseiteneinstiegsprogramm oder in diesen Zugängen, die wir haben?
Ja. Na, also wir sind ja mit Teach First auch in Gesprächen mit dem Senat dazu, das Fellow-Programm weiterzuentwickeln und auch stärker an die Seiteneinstiegsprogramme anzudocken. Mhm. Das ist jetzt auch, ne, das sind die Überlegungen für unseren Neustart in Berlin zum Schuljahr 26/27 und das sind total konstruktive Gespräche und ne, wo ich sagen würde, ne, da kann das Land Berlin und auch die Schulen davon profitieren, von unseren Stärken. Und die Stärken liegen eben so im Recruiting, in diesem Fokus auf Kompetenzen jenseits, ne, der Fachlichkeit oder den studierten Fächern, Qualifizierung und Begleitung. Ne, wir schaffen es ja, 2-Jahres-Programm hast du angesprochen, dass wirklich sehr viele der Fellows diese 2 Jahre, ne, fast alle auch abschließen. Ich kenne jetzt die Vergleichszahlen nicht zu Seiteneinsteigern im staatlichen System.
Ich auch nicht.
Also ich glaube, wir haben da was total funktioniert und von dem, ja, wir auch gegenseitig lernen können. Mhm. Und gemeinsam mit dem STEPS beispielsweise in Berlin. Und ne, deine Frage war auch zu Zugangshürden. Also das Haupt oder die Haupthürde, die wir sehen, ist nach wie vor dieser Fokus auf die studierten Fächer. Also dass eigentlich geprüft wird auf so Aktenbasis. Wirklich, da werden ECTS-Punkte gezählt. Mhm. Hast du ausreichend ECTS-Punkte, um dieses Fach zu unterrichten? Und gar nicht geschaut wird auf Eignung, auf Kompetenzen, auf Motivation. Ja, und das ist einfach eine große Eintrittsbarriere. Das ist auch viel besser geworden, ne? Also wir haben gerade von Maya gesprochen und eine promovierte Biochemikerin, als die, ich glaube, den ersten Versuch unternommen hat, über den Seiteneinstieg Lehrkraft zu werden, hat man ihr diese Fächer nicht anerkannt, Biologie und Chemie. Ne, das hat sich auch verändert. Ich sehe da auch, oder wir sehen, dass die Senatsbildungsverwaltung da auch total, ne, bemüht ist und viel mehr möglich ist. Ne, aber es wird ja festgehalten an dem Grundsatz von, wir schauen halt auf diese Fächer und gar nicht auf Kompetenzen oder Eignung.
Okay.
Und vielleicht noch, wenn ich einen Punkt so einschieben kann, diesen Teach-First-Ansatz, den gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Ländern, auch in unserem Nachbarland Österreich. Mhm. Und ich war dort auch im Austausch zu den Seiteneinstiegsprogrammen und da prüft man nochmal großzügiger. Also wenn zum Beispiel jemand sein volles Studium in England gemacht hat, dann ist man eher bereit auch zu sagen, das ist eine Person, die Englisch zumindest, ne, im SEC-1-Bereich unterrichten kann. Mhm. Und sowas ist in Deutschland noch gar nicht möglich, in Berlin.
Okay. Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff Kompetenzen erwähnt. Worauf achtet ihr eigentlich in eurem Recruiting im Auswahlverfahren? Also wenn ihr sagt, da sind Leute, die finden wir interessant oder die bewerben sich bei uns, wonach guckt ihr, wen ihr aufnehmt in euer Förderprogramm? Was ist, wie kann man sich das vorstellen?
Ja.
So ein Verfahren.
Also die Kompetenzen, auf die wir achten, wir schauen schon auch ein bisschen im ersten Schritt auf Noten, aber eher als Ausdruck von so einer Fähigkeit, schnell sich in neue Themen hereinzuarbeiten, was wir auch erwarten von Fellows, die dann in so einen neuen Kontext kommen. Das ist aber kein Ausschlusskriterium, weil wir vor allem auch sehen, Bildungsaufsteiger, es gibt immer Gründe, warum die Noten nicht top sind. Wir schauen ganz viel, das hatte ich vorhin erwähnt, auf so eine Reflexions-Feedback-Lernfähigkeit. Kann ich Feedback annehmen? Beschäftige ich mich damit und ändere ich dann im nächsten Schritt mein Verhalten? Wir schauen auf Empathie, Perspektivübernahme. Kann ich Sachen aus der Perspektive anderer sehen oder nur aus meiner? Wir schauen natürlich auch so Themen auch von Kommunikationsfähigkeit, kann ich Sachen runterbrechen, verständlich machen, also auch Kompetenzen, die dann natürlich im Schuleinsatz als Lehrkraft total wichtig sind. Ja. Und eine ganz hohe Identifikation mit unserer Mission, mit dem Ziel, Bildungsgerechtigkeit herzustellen und dem Wunsch, da einen Beitrag zu leisten.
Okay, wie viele Personen schaffen das durch euer Bewerbungsverfahren? So im Schnitt?
Ja, circa 10-15%
der Bewerber. Oh, okay.
Ja.
Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne?
Ja.
Also?
Genau. Ja, also ich glaube, wir können da schon gut auswählen.
Okay.
Und ich glaube, das macht unser Programm auch stark.
Wie finden denn ihr und die Schulen zusammen eigentlich? Also wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Also,
ja.
Ich weiß, dass ihr an verschiedenen Schulen natürlich in Berlin schon gearbeitet habt und arbeitet. Ja. Aber wie funktioniert das? Meldet sich dann, ruft die Schulleitung dann bei euch an und sagt, ich hätte euch ganz gerne hier bei mir in der Schule? Oder wie läuft das?
Ja, wir haben natürlich durch 15 plus Jahre Erfahrung ein starkes Netzwerk aus Partnerschulen in Berlin. Und gleichzeitig ist da jetzt auch viel, viel im Umbruch. Hm. Ich hatte es ja erwähnt, dass wir in Berlin den Shift machen wollen, dass Fellows zukünftig nicht mehr als Zusatzkräfte eingesetzt sind, sondern als Lehrkräfte, also auch mit Unterrichtsverantwortung. Da sind wir in Gesprächen mit der Senatsverwaltung dazu, wie das ausgestaltet werden kann. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber das läuft total konstruktiv. Und deswegen verändert sich da auch die Zusammenarbeit mit den Schulen ein wenig, dass wir auf Schulen zugehen und sagen, habt ihr einen Bedarf an Lehrkräften, an Seiteneinsteigenden? Das ist das, was wir auch bieten können mit Teach First. Wir haben Top-Leute, die sind gut ausgewählt, die werden durch uns auch qualifiziert und begleitet. Und da werden wir jetzt auch demnächst in die Schulakquise gehen. Für den Februar planen wir eine Informationsveranstaltung für Schulleitungen, damit die sich da auch informieren können.
Okay. Ich habe was gelesen bei euch auf einer eurer Seiten. Leadership-Curriculum. Was ist das? Was meint das?
Also die 2 Jahre begreifen wir als ein Leadership-Programm. Und das ist auch wirklich Teil des Wertversprechens gegenüber den Fellows, die dann teilnehmen. Und wir haben da ein Kompetenzmodell entlang von 3 Dimensionen. Leading Self, also so Selbstführung. Leading Students, Schüler führen, im übertragenen Sinne vielleicht auch ein Team führen. Mhm. Und Leading Systems, da geht es um Veränderungen gestalten. Und entlang derer findet dann die Vorabqualifizierung statt, aber auch die Qualifizierung dessen. Und entlang dieser Kompetenzen erhalten die Fellows auch während des Schuleinsatzes Feedback und können sich dann weiterentwickeln. Und der Grundgedanke ist, dadurch werden die noch wirkungsvoller als Fellows, als Lehrkräfte, aber das sind dann auch Leadership-Kompetenzen, die sie über die 2 Jahre hinaus nutzen können.
Okay. Ja. Gibt es da einen Unterschied zwischen diesem Konzept und dem Konzept der regulären Lehrkräfteausbildung? Also ich sag mal, eine Klasse führen, das ist ja auch ein Teil der Lehrkräfteausbildung.
Ja. Ich würde sagen, es gibt große Überschneidungen. Und was wir sichtbarer machen, ist, dass Kompetenzen sind, die relevant sind im Kontext eine Schule, Klassenzimmer, aber dass das Management- und Führungskompetenzen sind, die auch darüber hinaus wirken. So, also das ist ein Unterschied. Und ein zweiter, gerade in dieser Leading Systems Dimension geht es uns darum, dass wir die Fellows auch herausbilden zu Changemakern, die auf der Ebene von Schülerinnen und Schülern wirken, aber auch auf der Ebene von Schulen Veränderungen gestalten. Und das ist was, da würde ich sagen, das geht über das eine staatliche Curriculum hinaus.
Wo, oh Gott, jetzt sind wir eigentlich fast schon im Bereich der Schulentwicklung mit dem Thema. Das ist ja, ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr, sehr beschäftige. Wo hakt's in der Schulentwicklung? Wo du sagst, da sind Kompetenzen, die bei uns mit ausgeprägt werden, bei unseren Fellows?
Oh, das so verallgemeinert zu sagen, finde ich total schwer, weil ich glaube so...
Wir haben Zeit, das ist ein Podcast.
Ja. Ich glaube, das hängt total, das ist von Schule zu Schule total unterschiedlich. Es ist natürlich auch eine Kompetenz, dann Schulentwicklung, ne, kann man nicht top-down steuern. Es ist die Fähigkeit, ein Kollegium, Eltern, Stakeholder mitzunehmen, ne, auf einem Lern- und Veränderungsprozess. Und ich glaube, das ist so eine Kompetenz. Ne, man muss natürlich auch so den Wunsch haben und den Anspruch, sich als Schule weiterzuentwickeln. Ne, da braucht es, und ich denke da häufig an die Heinz-Brandt-Schule, die ja den Deutschen Schulpreis gewonnen hat, auch vor über 10 Jahren. Und die Schulleiterin Miriam Pech ist ja eine sehr engagierte und die hat ganz lange Fellows auch eingesetzt. Und die erzählt immer gerne, dass es einer ihrer ersten Fellows war, der dazu beigetragen hat, dass sie den Schulpreis gewonnen haben, weil der dann einfach so ein Partner war für diese Fragestellung von, wie können wir irgendwie die Schule noch weiterentwickeln und um dann auch den Schulpreis zu gewinnen.
Okay.
Ja, ich glaube, mein Punkt ist da, Schulentwicklung kann halt nicht durch eine einzelne Person passieren, auch nicht durch einen einzelnen Fellow, sondern es braucht da so eine kritische Masse, die das machen kann. Ich habe ja 2,5 Jahre lang für die Robert-Bosch-Stiftung und den Berliner Senat ein Projekt geleitet, School Turnaround, hieß das. Das war 2013 bis 2015 oder so war ich da drin. Das Projekt ging noch mal ein bisschen länger. Und das war sehr spannend und auch sehr zäh. Wir haben da ja mit 10 Schulen gearbeitet, die, ich sag's mal so, zwangsverpflichtet wurden für das Projekt. Okay. Und das war dann schon eine schwierige Ausgangslage. Ich würde sagen, so ein Drittel der Schulen haben die Chance darin gesehen, haben gesagt, cool, jetzt kriegen wir Aufmerksamkeit, wir kriegen Ressourcen und haben das so genutzt. Vielleicht war ein anderes Drittel der Schulen war voll im Widerstand und so ein letztes Drittel in der Mitte. Und also was mich das gelehrt hat, ist eine Schulentwicklung, braucht schon auch eine Freiwilligkeit, es braucht zumindest so ein Team in Schule, die sagen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen besser werden, sonst funktioniert es nicht. Ich habe aber ansonsten auch das Takeaway, und wir hatten einige Schulen, ne, auch in dem Programm, so, da hat sich halt nichts getan. Und ne, aus einer steuernden Sicht ist ja die Frage, was macht man mit solchen Schulen? Weil da sind ja auch Schülerinnen und Schüler, die es besser verdient haben. Ne? Was macht man? Schließt man die? Setzt man eine neue Schulleitung ein? Also ich finde, dass wir gerade in Berlin oder in Deutschland da uns nicht so richtig rantrauen an dieses Thema von den wirklich schwach aufgestellten Schulen. Ich sage mal, unsere Fellows zum Beispiel setzen wir an richtig, richtig schwachen Schulen nicht ein, weil die da ausbrennen. So, und weil wir dann sagen, das können wir nicht verantworten, das ist nicht wirkungsvoll.
Also das ist eine Frage, mit der ich mich auch ziemlich regelmäßig beschäftige. Und was ich als Elternvertreter relativ schnell gemerkt habe, dass halt genau das eben so nicht funktioniert. Also Schulentwicklung funktioniert halt irgendwie nicht zentral gesteuert und dann sagt man Schule XY, jetzt mach mal.
Ja.
sondern da braucht es halt wirklich einen ausreichend großen Impuls aus den jeweiligen eigenen Kollegien auch und aus der eigenen Schulgemeinschaft.
Ja.
Aber ja, das ist halt die Frage, ne? Eigenständige Schule oder zentrale Schulentwicklung. Aber die werden wir heute nicht auflösen, aber das ist so eine der großen Kernfragen. Ja. Was macht man mit diesen Schulen dann?
Ja. Und es kann nicht nur von Schulleitung kommen und es ist trotzdem eine essentielle Aufgabe von Schulleitung. Also auch Schulentwicklung voranzutreiben und ihre Aufgabe zu verstehen, nicht nur als ich verwalte Schule, sondern ich entwickle Schule weiter und nehme das Kollegium mit. Und ich glaube, dass ein Teil dessen, was starke Schulen von schwachen unterscheidet, ist dann eine Schulleitung, die dieses Mindset hat, diesen Drive.
Das ist total interessant. Ja. Das ist ein paar Mal in diesem Gespräch ist mit dir aufgefallen. Und das würde ich mal abgleichen mit meiner Erfahrung in den Schulen. Das geht ja, bevor man sozusagen eine gemeinsame Vision entwickelt, wo wollen wir uns als Schule hinentwickeln, muss man ja eine gemeinsame Sprache finden miteinander. Und mir ist es aufgefallen, dass du jetzt in den Sachen, die du jetzt in deinen Ausführungen immer mal wieder Begriffe drin hattest, so Change Management oder Leading Systems.
Ja.
Englische Vokabeln, zum Teil, ne, zum Teil nicht, aber wo ich einfach merke, okay, das ist eine Managementsprache.
Ja.
Wie weit kommt man damit in der Schule, in den Schulen? Also mir hat mal jemand gesagt, so eine Schule ist ja eigentlich eine Behörde mit angeschlossener Lerneinrichtung.
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe die Sprache aus zwei Gründen drauf. Einmal gibt es Teach-First-Organisationen in über 60 Ländern mittlerweile und überall mit dem gleichen Wirkansatz, Talente gewinnen, für 2 Jahre an Schulen bringen, unterstützen, die Fellows auch prägen, damit die dann langfristig systemisch Veränderungen vorantreiben. Und durch den Austausch vielleicht noch so ein Nebensatz dazu, in fast allen Ländern sind die Fellows als Lehrkräfte tätig. Mhm. Also das ist schon so ein deutsches Unikum, dass es bislang nicht möglich war. Und ich sehe jetzt auch einfach eine Möglichkeit zu schauen, da kriegen wir das in Berlin auch nochmal anders aufgesetzt. Und fände ich super, wenn es gut gelingt, auch in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung und dem bestehenden Programm. Aber also dieser Austausch ist mit den anderen internationalen Programmen ist einfach total befruchtend. Da lernen wir ganz viel, da kommt auch ein bisschen internationales Vokabular rein.
Da steckt auch gar keine Wertung hinter.
Genau, aber deine Frage war ja, ne, wie landet das? Oh, ich verstehe, was du meinst, im School Turnaround Projekt. Das Projekt hieß School Turnaround. So. Mhm. Da bin ich mit diesem Vokabular auch zu Schulen in Marzahn-Hellersdorf gegangen und dann war auch schon die englische Begrifflichkeit teilweise natürlich erstmal ein Reibungspunkt. Und gleichzeitig erlebe ich auch Schule verändert sich, Lehrkräfte, Kolleginnen werden jünger. Ich glaube schon, dass da eine viel, viel größere Offenheit da ist. Jetzt schon größer als vor 10 Jahren.
Okay.
Und so, ja, ich glaube, bei mir steckt es auch drin. Ich habe ja 10 Jahre auch eine Führungskräfteentwicklungsfirma mit aufgebaut, geleitet. Sehr international waren wir tätig und da habe ich viel von dem Vokabular drin. Ne? Meine Mutter ist Engländerin, deswegen liegt mir das Englische immer nahe. Aber ich stimme dir total zu, dass man da auch auf Widerstände oder Ablehnung. Aber ist das nicht auch Teil, also ich verstehe es und dann denke ich mir, ne, wir sprechen auch darüber so Deutschland und warum lernen wir so wenig von anderen Ländern, denen es ja viel besser gelingt, bildungsgerechte Schulsysteme aufzubauen. Und ich glaube, wir müssen da auch über den Tellerrand schauen.
Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt. Ich hab nur gerade noch so die Analogie vielleicht gehabt. Innerhalb von Schulentwicklung Wie gesagt, die kommen aus der Elternvertreterschiene.
Ja.
Und auch unter Elternvertretern ist es ganz oft schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden für verschiedene Themen.
Ja.
Also auch Eltern haben sehr unterschiedliche Sichtweisen aufs Thema Schulentwicklung oder oft auf die Frage, was ist überhaupt Elternvertretung?
Ja.
Und selbst da sozusagen eine gemeinsame Sprache zu finden, bevor man irgendwelche Prozesse anstoßen kann, auch das ist schon eine Herausforderung.
Deswegen
fand ich das interessant, mal zu hören, wie du das sozusagen auf der Ebene wahrnimmst.
Ja. Total. Und, ne, und gleichzeitig ist so, da sind wahrscheinlich die Fellows noch besser als ich jetzt als Geschäftsführerin, weil die einfach vor Ort sind an Schulen und wenn die dann so sprechen wie ich, wenn sie relativ schnell die Rückmeldung kriegen, ne, funktioniert das oder nicht. Und ich erlebe, dass viele Fellows da einfach sehr gut darin sind, unterschiedliche auch einfach Lebensrealitäten und Welten zu kennen. Ne, ich denke jetzt so an auch so Fellows wie die Heike Jürgutsch, die war bei im Konzern Kommunikationsleiterin, ne, da sicherlich auch viel Englisch und dann 2 Jahre an der Schule als Fellow und leitet jetzt für die IHK Berlin das Projekt, ne, die Vorhaben zum Thema Berufsorientierung. Und boom, genau. Und das ist einfach toll, was sie mitbringt, weil sie sowohl Schule versteht und wie Schulen ticken und auch weiß, wie ticken Unternehmen, Konzerne und das einfach zusammenbringen kann.
Okay, an der Stelle vielleicht eine ganz kurze Empfehlung, Podcast-Episode mit der Geschäftsführerin, Hauptgeschäftsführerin der IHK Berlin.
Ja.
Episode 102, glaube ich.
Ah, also, da höre ich mal rein.
Dann haben wir da mal drüber gesprochen.
Ja.
Also wenn du reinhören magst, gerne natürlich. Und liebe Hörer und Hörer, ich pack's einfach mal in die Shownotes. Da ist auch gerade einiges sozusagen in Bewegung und ich hoffe sozusagen in der richtigen Richtung, weil auch das ist eine Riesenbaustelle.
Ja.
Also dieses ganze Thema Übergänge, Schule, Beruf ist, da haben wir Baustellen, die nicht in dieser Legislatur abgearbeitet werden können. Wenn du einen Wunsch an Bildungspolitik und Schulverwaltung frei hättest, welcher wäre es?
Oh, ich sag's mal so ganz eigennützig. Also ich würde gerne Fellows einsetzen als Lehrkräfte mit Unterrichtsverantwortung und das eben gemeinsam zu pilotieren und da so ein bisschen lockern zu können den Fokus auf die Studienfächer. Und zu schauen, ne, ob wir das wettmachen können durch unsere Kompetenzorientierung, die Eignungsprüfung, die Qualifizierung und Begleitung, ne, um auch daraus zu lernen, nicht nur für Teach First, sondern für die Fragestellung, ne, werden Seiteneinstiegsprogramme gestaltet. Ich glaube, da liegt einfach eine große Chance drin. Und ja, das wäre mein Wunsch.
Okay. Vorletzte Frage, die hätte ich eigentlich ganz am Anfang mal stellen müssen. Ihr werdet finanziert über die Bildungsverwaltung, ne?
So eure ist es, Programme. Also teilweise, ne? Die Fellow-Gehälter, die werden finanziert aus öffentlichen Mitteln. Das sind unterschiedlich zukünftig, ne, aus den Lehrkräftebudgets in der Vergangenheit, auch aus Ganztagsmitteln und Co. Und dann kriegen wir einen Zuschuss aus dem Haushalt. Wir stehen für den Doppelhaushalt 27, 28 auch wieder drin im Haushalt. Das ist natürlich ein tolles Signal. Und das deckt aber nur einen Teil unserer Kosten. Also das, was wir so machen an Recruiting, Auswahl, Qualifizierung und Begleitung im Leadership-Programm, der für den Rest kommen Stiftungen auf, Unternehmen, private Spender.
Jetzt ist es so, ich habe es ja gesagt, es ist Episode 109 und irgendwie in allen Gesprächen oder fast allen, aber deswegen redet man ja auch drüber, hat es immer so ein geht es häufig um Defizite im Schulwesen. Deswegen reden wir ja drüber, was kann man besser machen?
Ja.
Wir sprachen jetzt über die Schulen in schwieriger Lage oder in herausfordernder Lage. Was machen diese Schulen denn vielleicht gut? Oder besser als andere, was man vielleicht gar nicht sieht. Oder nicht so wahrnimmt vielleicht in der öffentlichen Diskussion.
Oh, so viel. ich erlebe an wirklich der Mehrheit dieser Schulen dass unglaublich engagierte Schulleitungen und Kollegien sind, die wirklich den Blick haben auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler. Das ist das, was du auch so vorhin angesprochen hast, also die wirklich auch sagen, nicht Verantwortung abschieben im Sinne von, ja, da hätten die Eltern mal mehr machen sollen, sondern wirklich sich dafür einsetzen, dass Schülerinnen und Schüler Möglichkeiten kriegen und da aber natürlich auch an Grenzen stoßen, dessen, was möglich ist. Und ja, also auch Lehrkräfte, die nicht nur kommen mit einer fachlichen Denke von, wie vermittle ich Unterrichtsstoff, sondern die wirklich unglaublich engagiert sind, die ja Potenziale aufzutun, Schülerinnen und Schüler zu begleiten. Ja.
Okay, da würde ich vielleicht noch mal eine kleine Sendeempfehlung geben. Episode 106, Andrea Franke,
ja,
die Schulleiterin der Willy-Brandt-Teamschule im Gesundbrunnen. Die war im Oktober war sie zu Gast hier im Podcast. Und war wirklich eine tolle Episode und sie hat viel genau aus der Perspektive auch erzählt.
Ja.
Und wusste da natürlich sehr viel zu berichten. Sie ist prämiert worden als beste Schulleiterin Deutschlands.
Ja.
Im letzten Jahr, glaube ich. Also da, wie gesagt, gerne mal reinhören. An der Schule wart ihr auch, ne?
Ja, da sind wir auch aktiv, genau.
Okay. Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder irgendwas übersehen oder liegen lassen, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig, das nochmal anzusprechen, mit reinzugeben, wo du sagst, das ist mir noch wichtig?
Ich würde mich total freuen, wenn sich Schulen bei uns melden, die Lust haben, diesen neuen Weg mit uns zu gehen, also die Lust haben, richtig coole Talente an ihre Schulen zu bringen, die auch einzusetzen, zukünftig als Lehrkräfte, diesen Piloten, dieses Modellvorhaben mit uns zu gehen. Da brauchen wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter.
Alles klar. Liz, ich danke dir.
Danke dir, Marco.
Danke fürs Gespräch und alles Gute erstmal für euch weiterhin. Und liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Wiedereinschalten. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin. Und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.